Servus nach Mainz. Hallo Niklas, hallo David. Schön, dass ihr zu Gast seid in meinem Podcast. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
Ja, hi Markus. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns wirklich mega, dabei sein zu können, auf jeden Fall. Genau. Ja, zu meiner Person. Ich bin der Niklas, bin 24 Jahre alt, bin eigentlich gebürtiger Kölner, jetzt vor 2 Jahren nach Mainz gezogen und ja, über den David in den Jugendfußball reingekommen. Habe früher selber, ich glaube, 9 Jahre Fußball gespielt, habe dann so ein bisschen den Faden verloren und ja, bin jetzt seit 3 Jahren wieder dabei als Jugendtrainer und muss echt sagen, das ist schon echt eine kleine Erfüllung für mich auf jeden Fall, ein schönes Hobby. Genau.
Jawohl, hallo Markus, hier ist der David. Ich bin der Co-Trainer oder der zweite Trainer von Niklas. Ich bin 47 Jahre alt, beziehungsweise ich werde bald 47 Jahre alt. Ich betreue die Mannschaft seit 7 Jahren. Der Niklas kam erst, wann kamst du dazu, vor 2 Jahren?
Vor 3 Jahren ungefähr, genau
richtig. Genau, und seitdem trainieren wir eine D1-Jugend bei uns. Wir sind auch gleichzeitig Jugendleiter beim Fußballverein Mainz-Mombach 03, der älteste eingetragene Verein in Mainz, Fußballverein.
Genau.
Ja, und ansonsten freuen wir uns, bei dir sein zu dürfen.
Richtig. Ich freue mich auch sehr. Wir wollen ja heute über Trainerlizenzen am Anfang sprechen und dann später noch über gutes Jugendtraining. Aber vielleicht zum Einstieg, ihr habt ja auch einen eigenen Podcast. Daher kennen wir uns ja jetzt auch, weil ich euren Podcast gerne höre. Erzählt doch mal, was ist denn euer Ansatz bei eurem Podcast und wie heißt euer Podcast?
Ja, unser Podcast heißt Coach dir ein. Genauso wie du sind wir auch irgendwie durch Zufall dran geraten, dass wir gesagt haben, immer, wir haben jetzt mehrere Leute, mehrere Trainer, die immer gern zuhören, was wir so machen, wie unsere Trainingsphilosophie ist. Und da habe ich zu Niklas gesagt, komm, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen. Zwar eigentlich, wir haben da gar nicht so viele Erwartungen gehabt, aber einfach mal querbeet angefangen, ein paar Themen aufzugreifen, was so die verschiedenen Trainer auch gerne hören oder was uns beschäftigt, was auch Spielprinzipien sind, was so für Trainertypen gibt, was es für verschiedene Spielertypen gibt und irgendwie, es hat auch so ein Stück weit eingeschlagen in Mainz. Wir haben gemerkt, dass wir auch des Öfteren angesprochen werden von anderen Trainern und ja, es scheint wirklich ein gutes Thema zu sein, generell Podcast. Podcast ist ja auch am Kommen und ja, irgendwie ist ein gutes Medium, um sich auch mal mitzuteilen, ja, um sich auch mit anderen Leuten auszutauschen.
Genau, ich denke auch, das war der Hauptgrund gewesen, glaube ich, damals. Ich weiß noch, wir hatten, glaube ich, wir sind ja jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren Jugendleiter auch unter anderem. Und es ist halt nun mal so, dass gerade im Basisverein viele Vätertrainer einfach vorhanden sind, die auch viele Fragen haben, die vielleicht selber auch nie so richtig Fußball gespielt haben und natürlich gefragt haben, ja, Niklas, wie macht ihr das denn? David, hast du da irgendwie Tipps für? Und dann haben wir halt überlegt, man könnte doch auch Spaß einfach mal einen Podcast machen, einfach mal gucken, ne, ob der ankommt und machen das jetzt, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr und bis jetzt haben wir echt super Feedback bekommen. Ja, also aus so einem kleinen, spontanen Projekt, was es eigentlich nicht so geplant war, dass es so groß wird, ne, es ist echt doch schon erfolgreich und ja, macht mega Spaß, muss man jetzt sagen und läuft bis jetzt super. Ne?
Genau, und wir sind, wie Niklas bereits angesprochen hat, wir sind ein kleiner Basisverein und wir haben jetzt auch nicht so die Trainer, sage ich mal, die jetzt auf eine riesen Trainererfahrung oder auf eine Fußballhistorie zurückgreifen können und gerade für die Trainer ist es immer wieder interessant, auch mal zu hören, wie geht es anderen Trainern. Wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt nicht, dass ja, das Lothar Matthäus oder Jürgen Klopp Format aufgreifen, sondern wirklich für Trainer von der Basis, für die Basis und da einfach mal drüber zu reden, wie ist es, das erste Mal auf dem Platz zu stehen, wie ist es, wenn du mal alleine bist oder überwiegend sind die Trainer ja auch allein, dann hast du 20 Kinder vor dir stehen, die hören vielleicht noch gar nicht auf dich, man ist ja in der Regel auch kein Pädagoge, wo fange ich an, wie fange ich an, welche Tipps gibt es, welche Konzepte habe ich, und wie du schon angesprochen hast, eine Trainerlizenz, macht das Sinn? Soll ich vielleicht eine Trainerlizenz voranstellen, bevor ich überhaupt mit dem Training anfange oder überhaupt? Und so haben Niklas und ich angefangen, einfach einen Podcast zu machen und einfach mal zu reden, wie wir angefangen haben, wie wir gestartet haben. Niklas ist ja später eingestiegen. Wie ist Niklas eingestiegen? Wie sind wir überhaupt zu dem Thema Trainerlizenzen gekommen? Ja, und das besprechen wir dann alles in unserem Podcast.
Genau.
Gibt es denn vergleichbare Formate vom DFB? Ich kenne jetzt zum Beispiel nur das mit den Trainerkompetenzen, was aber, glaube ich, für die Basis ja nicht direkt alles anwendbar ist. Gibt es da noch andere Formate? Wisst ihr das zufällig? Weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
So, ich persönlich habe jetzt damit eher weniger Erfahrung gemacht. Also was halt wirklich viel auf dem Markt ist, sind halt wirklich diese klassischen Podcasts mit den ja, Ex-Fußballstars, Bundesligaspielern. Was halt immer ein bisschen schwierig ist, sag ich mal, die Podcaster an sich, die Fußballer haben klar total viel Fachwissen und wissen auch genau, wovon sie reden. Es ist halt manchmal für die Basis, für die einfachen Jugendtrainer, die ja jetzt frisch angefangen haben, da nicht immer ganz einfach fachlich auch vielleicht mitzukommen. Und das ist ja auch, sag ich mal, von uns ein bisschen die Intuition, auch von unserem Podcast, dass wir da versuchen, so ein bisschen auch noch die Basissprache einfach zu nutzen, dass man da vielleicht versucht, verständlich irgendwie gewisse Sachen auch zu erklären. Das ist so der die Ursprungsidee gewesen. Von daher jetzt. Aber jetzt auf deine Frage zurückzukommen mit dem DFB-Podcast, beziehungsweise mit DFB-Nahen-Podcast, die da, sag ich mal, in diese Jugendtrainergeschichten reingehen, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung sammeln können.
Es
Genau.
gab zumindest zu der Zeit, als wir angefangen haben, gab es so gut wie gar keine Podcasts, die generell das Thema Kinder- und Jugendfußball aufgegriffen haben. Es gab da mehr oder weniger Podcasts, die das Thema generell im Allgemeinen angesprochen haben, dann mal das Thema Kinder- und Jugendfußball angerissen haben, aber jetzt speziell nur für Kinder- und Jugendfußball eigentlich habe ich bis dahin nicht gehabt. Es gibt jetzt mittlerweile den einen oder anderen, die auch sehr spannend sind, aber so sind wir überhaupt auf das Thema erstmal gekommen.
Natürlich.
Was uns unmittelbar betrifft. Ja. Und da haben wir auch gesagt, wir bleiben auch dabei. Also wir hatten auch öfter darüber gesprochen, ob wir mal ein bisschen breiter fächern. Wir hatten mal auch eine Folge, wo wir uns selber nochmal vorgestellt haben, uns gegenseitig Fragen gestellt haben, mal auch abseits des Fußballs, dass man uns so ein bisschen besser kennenlernt. Das kam ja zur Hälfte gut an, bei der anderen Hälfte jetzt gar nicht so gut, weil wirklich die meisten, die uns hören, die uns folgen, die möchten schon ganz gern das Thema Fußball
Genau.
besprechen.
Deswegen gibt es
Ja.
jetzt keine persönlichen Fragen mehr, weil das interessiert keinen.
Richtig. Genau, richtig, genau. Ja, wobei es auch immer mal wieder interessant ist.
Das stimmt, hast du recht, richtig, genau.
War natürlich nur ein kleiner Spaß. Dann lass uns
Ja.
jetzt mal über Trainerlizenzen sprechen, weil ihr seid ja jetzt dann vom Fach, was die Basis angeht, und ihr diskutiert ja dann wöchentlich darüber. Wenn wir jetzt an Trainerlizenzen denken, findet ihr es sinnvoll, dass jeder Trainer oder Trainerin eine Lizenz macht im Amateurbereich?
Also erst einmal muss ich sagen, es gibt halt viele, die sagen, gut, okay, man muss eine Lizenz haben, damit man ein guter Jugendtrainer ist. Da sind wir ganz klar der Meinung, das ist nicht der Fall. Für uns ist schon mit am wichtigsten einfach der pädagogische Umgang, dass halt jemand, sag ich mal, schon das Talent mitbringt, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können. Das ist das Wichtigste, glaube ich, auch. Und es gibt auch ein ganz bekanntes Beispiel, das hatte mir zumindest damals auch ein Fußballlehrer an der Sporthochschule gesagt, und zwar eine, ich glaube, eine Frauenmannschaft in Saarbrücken, wo der Trainer auch wirklich jetzt keine Lizenz oder ähnliches hatte, der die Mädels wirklich von klein auf begleitet hat, die jetzt kurz davor stehen, in die zweite, glaube ich, in die zweite Damenliga aufzusteigen. Und da ist jetzt der DFB tatsächlich dran, zu sagen, nee, der Trainer, der darf nicht mehr die Damen trainieren, weil er keine Lizenz hat. Ja, und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch, sage ich mal, Trainer gibt, die eben keine Lizenz haben, die aber trotzdem Erfolg ja, mit ihrer Arbeit einfach haben, die auch einfach einen guten Umgang an den Tag legen mit den Kids, mit den Jugendlichen. Und von daher sind wir da ganz klar der Überzeugung, ne, David, dass die Lizenz nicht entscheidend ist. Richtig.
Ist nicht entscheidend, aber es macht auf jeden Fall nicht dümmer. Und ja, wir haben auch, also ich habe ja ein paar Jahre erstmal, bevor der Niklas kam, die Mannschaft betreut, ohne dass ich jeden Lehrgang gemacht habe. Ich habe auch selber nie Fußball gespielt vorher. Also ich habe mir alles selbst angeeignet durch Lektüre, durch YouTube, durch Videos schauen generell. Und als der Niklas dann dazu kam, da haben wir das Thema überhaupt erstmal aufgegriffen, eine Lizenz zu erwerben oder generell, es werden ja mehrere Sachen oder mehrere Lehrgänge vom Fußballverband angeboten, habe ich zum Niklas gemeint, komm, lass uns zumindest mal so einen Wochenendlehrgang machen. Den haben wir dann auch besucht. War das ein Wochenendlehrgang war das, genau. Und danach hat uns das auch so ein bisschen getriggert, weil es einfach auch Spaß gemacht hat. Haben wir gesagt, komm, wir machen, da gab es damals noch die Möglichkeit einer Teamleiterlizenz. Genau, die haben wir dann auch noch besucht. Das ging auch über 2 Wochen. Genau, und ja, das wäre es eigentlich gewesen. Da haben wir auch gesagt, komm, das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Also vom Inhalt her war das wirklich prima. Das war auch am lehrreichsten, muss ich sagen, diese Teamleiterlizenz, weil das einfach auch sehr, sehr komprimiert war. Also wir hatten wirklich von morgens um 8 bis abends um 10 hatten wir da Unterricht. Das ging tatsächlich über 2 Wochen. Hat richtig Spaß gemacht. Dann haben wir gesagt, das reicht. Also mehr brauchen wir nicht. Das nächste wäre jetzt wirklich nur, dass wir die deutsche Eichung, die Lizenz in der Tasche haben. Und das brauchen wir für uns selber jetzt auch nicht, weil wir einfach nur das Wissen haben wollten für uns, wie trainieren wir die Jungs, was brauchen wir für Werkzeuge und da haben wir uns eigentlich sicher gefühlt. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, wie wir dann noch dazu kamen. Auf jeden Fall, es war so, dass diese Teamleiter-Lizenz uns dazu berechtigt hat, für die Trainer-Lizenz die erste Woche wegzulassen. Ne? Die hätten wir überspringen können oder die konnten wir überspringen. Und das war nur noch für ein Jahr gültig. Und da haben wir gesagt, komm, bevor das Jahr verfällt, die 2 Wochen, die machen wir noch. Man muss wirklich sagen, der SWV, der hat eine super, super tolle Fußballschule in Edenkoben. Es ist wunderschön gelegen. Und wir beide, wir haben das Glück, wir können beruflich da auch immer ein paar Tage Sonderurlaub beantragen für solche Lehrgänge. Und das haben wir in Anspruch genommen. Und haben dann uns einfach nochmal die 2 Wochen nochmal ans Bein gebunden und haben nochmal die C-Lizenz erworben. War auch sehr toll. Ist natürlich die Hürde, dass man wirklich auch eine Menge Zeit dafür aufbringen muss. Und das finde ich ist tatsächlich die größte Hürde. Und kann ich auch viele Trainer verstehen, die da einfach sagen, ich kann die Zeit nicht aufbringen. Ich mute meiner Familie da schon sehr, sehr viel zu, dass ich zweimal die Woche auf dem Platz verbringe, am Wochenende mit der Mannschaft unterwegs bin und dann jetzt zusätzlich dann noch eine Schule besuchen zu müssen, um die Trainerlizenz zu erwerben. Das kann ich einfach nicht machen. Das kann ich zeitlich nicht stemmen. Das kann ich gut verstehen. Deswegen habe ich da auch sehr, sehr lange gehadert und habe da einfach dadurch, dass der Niklas dann mit war, sich auch so ein bisschen um den Schriftkram gekümmert hat, habe ich gesagt, komm, das mache ich jetzt einfach mal. Zu zweit ist es dann doch einfacher als allein und dann haben wir es gemacht und ja, hat Spaß gemacht und wir sind auf jeden Fall nicht dümmer geworden.
Wenn wir jetzt mal über die Lizenz sprechen, jetzt habt ihr den Faktor Zeit angesprochen. Glaubt ihr, es macht für Kindertrainer Sinn, eigentlich eine deutlich komprimiertere Ausbildung angeboten zu bekommen? Also in Form von vielleicht einfach nur ein, zwei Tagen, die vielleicht an einem Wochenende sind und nicht dann, ich weiß nicht, wie es heute ist, meine Lizenz ist schon ewig her, als ich die C-Lizenz damals gemacht habe. Da waren es, glaube ich, noch 3 Wochen, die man machen
Genau.
musste damals.
Ja, es liegt auch noch bei 3 Wochen momentan vom zeitlichen Umfang. Also es gibt tatsächlich vom SWFV, ich weiß nicht, wie es bei anderen Landesverbänden ist, also es gibt tatsächlich tolle Trainer, Kindertrainerzertifikate oder Kindertrainerlehrgänge, die finden überwiegend über die Wochenenden statt. Also man reist in der Regel freitags an, hat dann auch gleich die ersten Unterrichte bis teilweise abends 10 Uhr. Und hat dann sonntags nochmal Unterricht und fährt dann nach Hause. Also man hat dann wirklich nur das Wochenende, dass man in komprimierter Form dann quasi da mit Lerninhalten vermittelt bekommt. Ja, die gibt es durchaus. Also die machen für mich aus auch mehr Sinn, sage ich mal, wenn man jetzt nicht unbedingt darauf erpicht ist, eine Lizenz zu erwerben, eine Lizenz zu bekommen, sondern wenn man einfach nur ein bisschen vermittelt bekommen möchte, wie ich jetzt. Ja, zum Beispiel Techniktraining oder Torwarttraining oder was auch immer oder generell auch mal in den Kontakt zu kommen mit einer Fußballschule. Was erwartet mich da überhaupt? Ich habe da ganz andere Erwartungen gehabt. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das Ganze dort vonstatten geht. Deswegen habe ich auch mich ein paar Jahre vor gedrückt, da überhaupt hinzufahren. Und dafür ist, denke ich mal, so ein Kurzlehrgang, so ein Wochenendlehrgang auch ganz gut, um einfach mal zu gucken, um da überhaupt eine Berührung mit so einer Fußballschule zu bekommen. Und ich fand es prima. Und ich habe da auch auf dem Lehrgang gemerkt, dass es den einen oder anderen Trainer da auch getriggert hat, der dann gesagt hat, okay, macht Spaß, so schwierig ist es jetzt doch nicht. Und vor allem, das ist richtig toll. Also das war der beste Benefit, den ich hatte, dass man da auch mit anderen Trainern, sage ich mal, die ja genauso wie du und ich da auf dem Platz stehen und nicht gleich vom ersten Tag an wissen, was sie da machen sollen, dass man da sieht, man ist nicht allein. Also es sind gerade in den Basisvereinen, es sind die wenigsten Trainer, die da wirklich auf eine jahrelange Erfahrung zurückgreifen können. Und das sieht man dann auch auf diesen Lehrgängen, dass man sich da auch ein Stück weit einordnen kann.
Ich weiß also ganz genau, ist es vielleicht ein bisschen despektierlich, aber bevor wir halt diesen Kurzlehrgang überhaupt besucht haben, habe ich noch zu David gesagt, lass da nicht hingehen, das sind noch diese alten weißen Männer da oben, die da sitzen, die einfach nur was von einem erklären von Fußballspiel, keine Ahnung was. Ich meine, ich habe selber 9 Jahre gespielt, ich werde schon wissen, wie ich Fußball trainieren muss, aber letztendlich haben diese Lehrgänge einfach gezeigt, nee, du kannst da echt wirklich viel mitnehmen. Also ich weiß noch ganz genau, ich habe in der E-Jugend, bin ich schon die Kupa gelaufen, ja, und dachte mir, ja, ich habe es ja damals so beigebracht bekommen, ne, deswegen muss es richtig sein. Ja, und ja, dann bist du da oben und also jetzt in der Sporthochschule und dann wird dir ganz klar und logischerweise auch erklärt, warum das in der E-Jugend überhaupt keinen Sinn macht, einen Kupa-Test zu laufen. Ja, von daher kann man diese Lehrgänge schon echt gut empfehlen. Und es gab ja jetzt auch diese Reform vom DFB, wo nochmal die ganzen Lehrgänge auch jetzt überarbeitet worden sind. Das heißt also, der SWV ist gerade dabei, über das Kinder-Jugendtrainer-Zertifikat nach Möglichkeit viele Jugendtrainer auch vor Ort in den Vereinen auszubilden. Das sind Lehrgänge, die gehen in der Regel einen Tag mit einer vorherigen Homeoffice-Phase, wo du halt 3, 4 Wochen dann online, sage ich mal, die Materialien ausfüllst. Und wenn man sich dann steigern möchte, kann man dann zum Basiscoach gehen, so heißt der im Prinzip, der dann wirklich über 2, 3 Wochenenden geht. Und wenn du dann noch weiter, sag ich mal, affin bist für eine Lizenz, dann kannst du in die C-Lizenz reingehen, den Schwerpunkt dann auswählen zwischen Bambini D-Jugend, C bis A-Jugend und dann nochmal jeweils 2 Wochen dann den Lehrgang oben besuchen mit der Prüfung.
Ich habe dort auch eine sehr interessante Aussage gehört eines Fußballlehrers, war auch ein Referent, der bei uns dort war an diesem Wochenende. Und der hat gesagt, er muss ja auch diverse Lehrgänge über das Jahr verteilt besuchen. Und er sagt, er nimmt im Prinzip von jedem Lehrgang oder von jedem Seminar nimmt er nur 5% mit. Aber wenn du 10 Seminare im Jahr besuchst und nimmst jedes Mal 5% mit, ist das ja auch schon mal ein Zugewinn. Und so muss man manche Sachen vielleicht auch sehen.
Genau.
Fand ich auch sehr interessant. Und wie gesagt, man trifft andere Trainer, andere Leute, die Referenten bei uns, zum Beispiel unser Lehrgangsleiter, der Lennart, das ist auch so ein alter Hauding hier aus dem Umkreis, der ist einfach an uns hängen geblieben und ist jetzt Vereinsbetreuer bei uns. Und das ist ein unwahrscheinlich mit Erfahrungsschatz gesegneter Mensch, weil wir auch bei uns im Verein gibt es halt die Älteren, die sind ausgestorben oder haben sich zurückgezogen. Und wir wissen jetzt auch nicht so viel, was so im Umkreis an Institutionen gibt, wohin man sich wenden kann, wenn irgendwelche Probleme auftauchen. Und der ist einfach ein Mensch, wenn wir irgendwas nicht wissen, den fragen wir und er weiß immer, wo wir uns hinwenden oder hat einen Rat für uns. Und solche Menschen trifft man halt einfach nur, wenn man nach draußen geht und wenn man solche Schulungen besucht. Ja, und das war wirklich sehr, sehr ja, nützlich für uns auch.
Genau.
Ja, da habt ihr was ganz Wichtiges angesprochen, was interessant ist, dass so Trainerlizenzen nicht nur zur Wissensvermittlung sind, sondern auch zum Netzwerken. Und ich finde,
Absolut.
besonders wenn man im eigenen Umkreis Trainer dort kennenlernt, nimmt das sehr, sehr viel Luft raus für die Spiele. Also so ist jedenfalls meine Erfahrung von damals. Also wenn ich Trainer kannte, von Lizenzen, von Fortbildungen, von irgendwelchen anderen Sachen, waren die Spiele auch automatisch deutlich entspannter früher, als wenn ich den anderen nicht kannte. Weil meistens sieht man sich dann das erste Mal und keine Ahnung, der schreit ein, zweimal rum und dann ist er direkt in der Schublade, obwohl er, wenn ich mit ihm vielleicht mal einen Workshop mache, eigentlich ein ganz entspannter, cooler Typ ist.
So etwas Ähnliches habe ich den Tag schon gehört, dass zum Beispiel, wenn man, bevor man ein Spiel hat, am Tag vorher den Trainer vielleicht mal anruft und zum Beispiel, wenn man zu viele Spieler hat und sagt, hey, hör mal, ich habe jetzt 14 Spieler, wenn man zum Beispiel bei uns jetzt in der D-Jugend, dann spielt man ja in der Regel auf dem Neunerfeld, hör mal, ich habe zu viele Spieler und dann sagt er, ja, ich auch und dann kann man vielleicht nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten hinten dranhängen, noch eine dritte Halbzeit machen, wo jetzt die Spieler, die vielleicht nicht so viel Spielzeit haben, nochmal eingesetzt werden können. Und allein von diesem Gespräch, das, wie du gerade sagst, das entzerrt nochmal so ein bisschen die Spannung, weil irgendwie man nimmt das Ganze zu wichtig. Ja, und wir haben das Beispiel jetzt auch am letzten Wochenende gehabt. Man nimmt das Ganze viel zu wichtig, auch die Eltern. Und wenn man vorab den Trainer vielleicht schon kennt aus anderen Spielen oder mal telefoniert hat vorher, das finde ich auch eine viel, viel bessere, entspanntere Atmosphäre. Und dann sind irgendwie auch alle entspannt, dann sind die Kids entspannt, dann sind die Eltern entspannt und es macht dann viel, viel mehr Spaß, Fußball zu spielen, weil es ist Kinderfußball, es ist kein Profifußball und so sollte man es auch handeln, ja, und dann nicht irgendwie rumschreien, als würde es hier um Tod oder Leben gehen.
Ich würde aber gerne nochmal über die Lizenz sprechen, ob es Sinn macht oder nicht. Haben wir jetzt ja schon so rausgearbeitet, dass es Sinn macht, es zu machen auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal über Inhalte sprechen, ich bin da jetzt so ein bisschen raus. Ich mache zwar noch immer meine Fortbildung alle 2 Jahre, aber was so die generelle Lizenz angeht, bin ich nicht mehr so ganz im Thema. Wie sind so die Anteile jetzt zum Beispiel gewesen bei eurer Lizenz, was Pädagogik angeht, was ihr ja schon gesagt habt, was einen sehr wichtigen Teil einnehmen muss am Ende im Jugendfußball und dann so Dinge wie Technik, Taktik oder vielleicht sogar andere Komponenten.
Genau, also von den Trainingsinhalten muss ich sagen, das war auch sehr breit gefächert. Jetzt, was die Trainer, die C-Lizenz den Lehrgängen selber angeht, hatten wir angesprochen. Wir hatten ja zuvor das Kindertrainer-Zertifikat. Dadurch haben wir die erste Woche rausgelassen. Deshalb wissen wir nicht so ganz, was in der ersten Woche vorkommt. Aber das Kindertrainer-Zertifikat, muss ich sagen, das war von den Themeninhalten so breit gefächert. Das war wirklich querbeet. Also und vor allem, es waren auch sehr, sehr viele verschiedene Referenten dort, die uns geschult haben. Und wir haben da wirklich jeden mit Fragen löchern können. Das war wirklich sau spannend. Wir hatten zum Beispiel einen Torwarttrainer, der ein separates Torwarttraining mit uns gemacht hat. Wir hatten einen Futsaltrainer, mit dem haben wir die ganzen Futsalregelungen besprochen in der Halle. Das war auch sehr spannend. Dann hatten wir einen Sportwissenschaftler, der hat mit uns das Thema besprochen, fußballspezifische Ausdauer. Ja, das war auch gerade für Niklas und mich war das sehr interessant gewesen, weil man denkt wirklich immer, dass es entweder geht es um Ausdauer in Bezug auf Rundenlaufen oder es geht halt wirklich nur um Sprinttraining und dass dazwischen noch dass da so viele Möglichkeiten gibt noch, gerade was das Fußballspezifische betrifft. Und das war wirklich ein sehr interessantes Thema gewesen, wo wir sehr, sehr viele Fragen hatten. Also das war auch sehr interessant, ein interessanter Mensch auch. Und der zum Beispiel hat uns auch erzählt, dass er eine Bambini-Mannschaft trainiert und danach dem Prinzip der Heidelberger Ballschule trainiert und dass er noch gar nicht so fußballspezifisch mit den Kiddies trainiert. Dadurch natürlich, wenn er dann in die Turnierform geht und dann gegen andere Vereine spielt, dann natürlich noch ein Stück weit dem Fußballerischen unterlegen ist, aber dann im späteren Verlauf, dadurch, dass die Kinder sehr, sehr viel breit gefächerter trainiert werden oder viel, viel mehr mit dem Ball oder mit Athletik zu tun hatten, dass die dann quasi die anderen Kinder, die jetzt nur fußballspezifischer trainiert haben ab der G-Jugend, denen dann quasi überlegen waren. Das war auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja, und die pädagogischen Geschichten, ja, klar, die pädagogischen Geschichten wurden auch angesprochen. Da hatten wir auch natürlich einige Fragen, gerade was das Thema angeht, störende Kinder im Training, wie man damit umgeht, ob man mit Strafen arbeiten soll. Und ja, da gab es auch immer wieder sehr, sehr interessante Inhalte oder sehr, sehr interessante Wortmeldungen auch seitens der anderen Trainer.
Was man schon sagen muss, gerade so diese Kurzlehrgänge, die sind halt schon sehr pädagogisch und technisch geprägt. Also klar, ich meine, diese Kurzlehrgänge gehen einen Tag. Da kann man natürlich jetzt nicht alles fachlich beibringen, was geht. Es ist immer so, oder 2 Tage genau. Das heißt, also es ist schon sehr, wie gerade eben schon erwähnt, pädagogisch geprägt. Die Taktik an sich, die kam wirklich erst mit der C-Lizenz dazu. Das war schon Wahnsinn, also gerade so diese Individualgruppen-Mannschaftstaktischen Aspekte. Wir hatten ja den Schwerpunkt Bambini bis D-Jugend gehabt und bei uns ist halt besonders stark so das 1 gegen 1 geschult worden. Wie arbeite ich am besten taktisch, sag ich mal, im 1 gegen 1 auf dem Flügel, langer Abstand, kurzer Abstand, frontal, auf den Außen. Das waren auch im Prinzip unsere Prüfungsinhalte, die wir dann vorstellen mussten jeweils. Und von daher kann man schon so, sag ich mal, unterteilen, dass wirklich diese Kurzlehrgänge wirklich diese pädagogischen Geschichten einfach nochmal intensivieren und ja, mit der C-Lizenz dann wirklich auch diese taktischen und nochmal verstärkt auch die technischen Aspekte dazukommen. Genau.
Und ja, dazu gesagt sei natürlich auch, dass solche Lehrgänge natürlich stehen und fallen mit den Referenten. Und wir haben da wirklich Glück gehabt mit unserem Referenten. Also wir haben da Sachen gehört. Da soll es wohl auch Referenten geben, die dann einfach ja auf den Platz kommen. Und wenn dann irgendwie der Trainer hat keine Fußballschuhe an oder die Übung ist ein bisschen falsch aufgebaut, wie er es vorgegeben hat, und dann werden da Hütchen vor Wut rumgeschmissen und geschrien auf dem Platz. Und da muss ich auch sagen, als Ehrenamtlicher, der jetzt hier noch zusätzlich so eine Schulung macht, um halt wirklich dem Verein zur Verfügung zu stehen, und wenn ich dann noch dementsprechend behandelt werde, dann würde ich das Ganze auch in Frage stellen. Aber da haben wir wirklich großes Glück gehabt, ja, und wir sind ja wirklich prima geschult und behandelt worden, auch auf der Sportschule. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es da Negativbeispiele gibt. Und wir hatten auch ein paar Trainer, die gesagt haben, okay, wenn wir jetzt die Lizenz nicht bestehen sollten hier auf dem Lehrgang, dann entweder gebe ich von mir aus auf, lege meine Ämter nieder, oder mein Jugendleiter würde sogar sagen, du bist nicht mehr geeignet für den Job. Und da, ja, aber auch selbst da haben die Referenten immer wieder gesagt, dann wird ein Auge zugedrückt. Es wird natürlich schon, es soll natürlich ein Prüfungscharakter auch sein, wo man durchfallen kann. Aber in der Summe wird halt geschaut, was ist das für einjenige. Und wenn er halt auch da die Kinder gut behandelt, der Gesamtkontext stimmt und da jetzt nicht wirklich jemand ist, den man komplett nicht auf Kinder loslassen kann, dann wird da auch an der einen oder anderen Stelle ein Auge zugedrückt. Zumindest bei der C-Lizenz, und das fand ich halt wirklich auch sehr positiv.
Ja, und die, ich sag mal, die bösen Referenten, die Leute, die jetzt hier zuhören, ich glaube, fast jeder hat mal so einen erwischt in seiner Laufbahn als Trainer. Ich hatte wirklich tolle Experten zwischendurch gehabt, die mich auf jeden Fall an meine Grenze gebracht haben, was das Diskutieren angeht.
Ja, das
aber
ist
darum, darum soll es ja jetzt nicht gehen. Aber es ist ganz interessant, nur so eine Nebengeschichte. Ich hatte Prüfungsthema. Ich glaube, es war Herausspielen von Torchancen im Zentrum. Und das war immer ein Parallelthema. Das heißt, einer war auf der einen Seite und ich war auf der anderen Seite. Und wir hatten jeweils einen anderen Dozenten, der uns bewertet hat. Und das Witzige, was bei mir kritisiert wurde, war auf der anderen Seite genau das gegenteilige Argument. Und wir wussten auch nicht genau, was dann am Ende richtig ist. Und deswegen ist immer ganz nett, dann zu diskutieren. Aber vielleicht nochmal, um aufs Inhaltliche zu kommen, mich interessiert natürlich auch immer Technik. Als Techniktrainer interessiert mich natürlich auch, was wird da so vermittelt? Wie ist das so bei Technik gewesen jetzt in der Lizenz? Ist es, du musst das Bein so halten, damit du den Ball, weiß ich nicht, genau in der Mitte triffst, genau, und dann fliegt der Ball nach links und so weiter. Ist es so von der Methodik so oder hat sich das jetzt auch mal gewandelt über die letzten Jahre?
Also ich muss gestehen, dass am Ende wirklich noch sehr viele Fragen offen waren, was mich angeht, da ich ja selber auch nie Fußball gespielt habe. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand jetzt schon länger Fußball gespielt hat, ob er da von sich aus schon weiß, was er den Kindern vermitteln muss. Und ich hatte dann noch so ein paar Fragen und ich habe dann auch des Öfteren gehört, da muss man halt selber sich nochmal belesen, muss dann vielleicht nochmal Videos schauen oder die Kinder eignen sich das selber an. Der Meinung bin ich nicht. Ja, und ich bin halt schon ein Stück weit technisch affin und trainiere das halt auch ganz gern und die Kinder wissen das auch. Ich habe natürlich den großen Nachteil, dass ich selber das nicht immer so perfekt vormachen kann. Ich weiß, wie es geht, kann das dann halt weniger vormachen, aber ich behelfe mich dann halt und zeigt dann ein Video oder fragt dann einen anderen Spieler, wo ich weiß, der kann es gut vormachen. Das mache ich schon. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, beim Lizenzlehrgang selber wird das Thema nur angerissen. Also man muss schon nachfragen. Es werden auch verschiedene Schussarten zum Beispiel werden angesprochen. Es werden Ballannahmetechniken angesprochen, aber bei weitem nicht das Riesenrepertoire, was es gibt, auch Finden. Also Finden fand ich war, wenn überhaupt, sehr, sehr kurz angerissen. Und da muss ich sagen, also da ist für mich noch eine Lücke. Und da muss ich halt entweder, ja, wie du schon sagst, entweder man muss sich selber belesen, schlau machen, Videos gucken oder wie auch immer. Aber da fehlt halt dann am Ende noch was. Ja, es wird halt ein großes, breites Spektrum angesprochen, das ja. Aber das Thema Technik speziell, ja, ist, kann man noch mehr vermitteln.
Da muss ich auch damit wirklich, wirklich zustimmen. Also gerade so die Schusstechniken, die sind schon relativ ja, intensiv behandelt worden vom Gefühl her. Bei mir jetzt, sage ich mal, also wie funktioniert der Effetstoß, der Vollspannstoß, der Innenseitstoß etc. Worauf muss ich beim Ball achten beispielsweise, wie muss ich stehen auf dem Platz. Das ist schon relativ gut behandelt worden. Aber klar, wir hatten jetzt den Schwerpunkt gehabt, Bambini bis D-Jugend. Und der Verband, der Landesverband gibt ja auch vor, in seinem Lehrplan gerade so in der D-E-Jugend diese ja, technischen Aspekte einfach zu intensivieren. Gerade auch das Thema Finden. Ja, und das ist halt wirklich ja, im Lehrgang schon, also vom Gefühl her schon ziemlich kurz gekommen. Das hätten wir uns gerne noch ein bisschen intensiver gewünscht. Deswegen, das ist halt so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, ja, man hatte schon viele technische Aspekte gehabt, gerade so im Schlussbereich. Aber ja, gerade zum Thema Finden ist vom Gefühl her doch ein bisschen zu kurz gekommen aus meiner Sicht.
Ich glaube, das liegt auch, oder es kommt auch darauf an, habe ich schon ein paar Jahre lang die Mannschaft trainiert, bevor ich zu dem Lehrgang gehe, oder bin ich jetzt ganz neu als Trainer, mache erstmal den Lehrgang und übernehme dann eine Mannschaft und trainiere ich dich. Und dadurch, dass ich die Mannschaft schon seit 7 Jahren betreue, dann den Lehrgang gemacht habe, war ich halt einfach schon mal ein bisschen vorinformiert, was es alles für verschiedene Techniken gibt, zum Beispiel Ballannahmetechniken, Niklas hat es angesprochen, Schusstechniken, Finden. Ich zum Beispiel trainiere sehr, sehr gerne verschiedene Ballannahmetechniken, auch mit Ballannahme mit dem Rücken zum Tor. Und solche Sachen, die kamen halt viel, viel zu kurz. Und vor allem auch, wenn sie dann angesprochen werden würden, wie binde ich das im Training ein? Ja, ich kann nicht mit dem Spieler individuell mich hinstellen und ihm jedes Mal zeigen, wie mache ich das jetzt? Wie nimmst du den Ball an? Wie hast du zu stehen? Oder bei Schusstechniken, wo ist das Standbein? Sondern mir fehlt da auch, wie binde ich das Ganze ins Training ein? Wie kreiere ich eine Übung daraus, dass ich halt so wenig Anstehzeiten wie möglich, aber dass die Kinder nicht unruhig werden, dass eine Dynamik drin ist und jeder irgendwo auch beschäftigt ist. Das, ja, man kriegt so ein Stück weit was mit an die Hand, aber man muss halt darauf aufbauen dann auch später.
Aber passt ja auch ein bisschen zu den neuen Spielformen, wo ja der Rahmen deutlich wichtiger ist als dann vielleicht das inhaltliche Coaching. Ne? Also dass dann eher die Übung das erzeugt, was wir haben wollen am Ende. Oder seht ihr das anders?
Das auch, ich habe mir das auch gerade vom Hannes Wolf, du wirst wahrscheinlich ansprechen, was er gerade so ein bisschen publik macht. Da fehlt mir aber auch noch ja, auch das Technische wieder. Ne? Ist natürlich die Rahmenbedingungen werden geschaffen mit den verschiedenen Spielformen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch, wie gesagt, meine Lieblingstechnik ist dann die Ballannahme mit dem Rücken zum Tor. Wenn ich sowas jetzt als Trainingsschwerpunkt machen möchte für die Einheit, wie setze ich das jetzt speziell um? Das fehlt mir dann da auch wieder. Also spielen natürlich die Kinder durch die kleinen Spielformen werden immer wieder vor die Situation gestellt, wo sie die Technik anwenden müssen. Aber wie korrigiere ich das Ganze dann? Oder müssen sie es einfach selber durch das Spielen lernen und sich dann selber korrigieren?
Ich meine, es ist ja wie in der Schule. Bevor du wirklich schreiben kannst, musst du erstmal lernen, wie schreibe ich einen Buchstaben. Ja? Und wenn du halt wirklich da die technischen Aspekte nicht erstmal vorher ausbildest, ich meine, klar, die Jungs können sich das aneignen durch YouTube. Das ist ja heutzutage jetzt gar nicht mehr so schwer. Aber so eine gewisse Grundbasis muss auch von den Trainern einfach geschaffen werden, dass sie zumindest schon mal eine Anregung haben, wie kann ich vielleicht technische Aspekte, meine Güte, auf dem Platz gut umsetzen. Und einerseits klar, dieses freie Spiel ist super. Ne? Ich meine, kleines Spielfeld, wenig Spieler, viele Ballkontakte, ist natürlich deutlich effektiver auch für das eigene ja, Lerntempo, beziehungsweise auch, um sich gewisse Sachen besser anzueignen. Aber ja, als Trainer musst du natürlich auch gewisse Grundtechniken einfach den Kids beibringen, damit sie überhaupt ja, wissen, wie muss ich etwas auf dem Platz umsetzen in dem Sinne.
Was auch sehr, sehr interessant war, wir haben dann mit unseren Kids diese Übungen, die wir auf dem Lehrgang vermittelt bekommen haben, haben wir dann, also so ist unser Konzept, sage ich mal, bis dato nicht gewesen. Zumindest die Übungen haben so nicht ganz ausgesehen, wie wir das gemacht haben, dann Niklas und ich, sondern wir machen das auch wirklich schon sehr, sehr viel in Spielform. Und unsere Kinder, die kennen das nicht anders. Und dann haben wir halt quasi so ein paar Sachen, die auf dem Lehrgang Thema waren, mit den Kindern trainiert, gerade so. Als Offensivspieler mit einem langen Abstand zum Abwehrspieler oder mit einem kurzen Abstand zum Abwehrspieler und daraus dann quasi so eine Übung machen, ist ja so fast wie beim Football, dass ich dann eine Situation habe, die simuliere ich, dann pfeife ich an, dann wird kurz gespielt, dann ist der Ball im Tor oder auch nicht und dann fange ich wieder von vorne an. Und das kennen unsere Kids nicht, ne? Bei uns ist immer in den Übungen Dynamik drin. Und das fanden die am Anfang ganz gut, dass wir das mal so gemacht haben, dass wir auch mal mit 10, 12 Spielern zusammen trainieren und dann auch mal so ein bisschen diese. Ja, so auch so Freilaufaspekte oder das Hinterlaufen mal so isoliert geübt haben. Und dann kam tatsächlich das Feedback, dass sie das ganz gut fanden, dass sie es gar nicht so langweilig fanden, wie wir jetzt erst dachten. Aber als wir es dann so in zwei, drei Trainings wieder eingebaut haben, dass sie dann doch gesagt haben, oh, können wir nicht irgendwas machen, wo wir weniger stehen müssen, irgendwas, wo wir uns mehr bewegen. Also es war dann doch langfristig gar nicht mal so spannend für die Kids. Es war erst spannend, als es neu war, aber dann so beim zweiten, dritten Mal haben sie gesagt, nee, irgendwie. Nee, das ist dann doch wieder viel zu viel Anstehen und zu wenig Aktion. Ja, also es scheint tatsächlich was dran zu sein an dem Thema Spielprinzip oder an dem Thema Training in Spielform, in kleinen Spielformen. Aber für uns, für Niklas und mich sind nach wie vor die Frage offen, also dass man isoliertes Techniktraining durchführen muss, ist für uns klar. Aber wie oft und wie häufig wenden wir das an und in welchen Spielformen? Die Frage ist für uns nach wie vor offen. Also wir trainieren das, wir machen das auf jeden Fall, aber in welchem Umfang, ne? Und in welcher Dosis vor allem? Wann wird es den Kindern langweilig? Und wie oft muss man es denn generell machen, damit es verinnerlicht wird? Gerade so, wir haben so ein paar Grobmotoriker, sage ich mal, oder auch so ein paar Kids, die weniger Aufmerksamkeitsspanne haben. Um das denen auch zu vermitteln, ohne dass es den anderen, die es schneller kapieren, langweilig wird. Wie kriegt man da so eine gesunde Mischung hin? Und das für uns noch so ein bisschen, ja, die Frage ist immer noch offen.
Ja gut, das entwickelt sich ja, glaube ich, über Jahre, ne? Dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wie kann ich was dosieren, wie vermeide ich Wartezeiten. In isolierten Formen heißt ja auch nicht, dass man Wartezeiten hat. Dann muss ich halt die Übung 10-mal aufbauen, zum Beispiel, ne? Oder mir das so überlegen, dass halt wenig Wartezeit dabei ist. Mir macht das immer großen Spaß, das auch mal für große Gruppen mir zu überlegen, wie kriege ich es hin, dass alle die ganze Zeit in Bewegung sind und ich trotzdem meinen Coaching-Schwerpunkt
Ja.
setzen kann. Jetzt, wo ihr über Technik gesprochen habt, nur ein Satz dazu. Ich finde es halt immer schade, dass die Trainer so allein gelassen werden. Dann wird das idealtypisch
Genau.
erklärt, das Standbein muss dahin und dann musst du den Ball da treffen und dann fliegt er nach da. Aber das ist nicht die Realität. Das klappt bei zwei oder bei drei und beim Rest klappt es nicht und dann sind alle frustriert, weil es nicht klappt und die Trainer wissen nicht, was sie sagen sollen, weil sie erklären es ja idealtypisch, wie sie es auf dem
Genau.
Lizenzlehrgang gelehrt haben. Und das finde ich immer schade, weil Technik ist ganz viel Ursache und Wirkung. Ist immer
Ja.
eine Hüfte kann anders vielleicht wirken bei dem einen als bei dem anderen. Und wenn die das einmal verstehen, dann macht es auch viel mehr Spaß, glaube ich, Techniktraining zu machen.
Absolut. Du hast es gerade angesprochen, du baust es halt 2, 3, 8, 10 Mal auf. Ja? Und dann stelle ich mir gerade vor, wenn ich das 10 Mal mit unserer Mannschaft aufbaue, dann klappt das bei den ersten 2 oder 4. Und wenn ich dann hinten bei den letzten 2 Gruppen schaue, dann liegt schon der erste am Boden, zieht dem anderen an der Kapuze, schüttet den Rasenkanular an die Haare oder sowas. Das ist halt unsere Herausforderung. Die wollen wir noch haben, dass da wirklich alle mitziehen. Ja? Das macht es nicht einfach.
Nee, absolut nicht. Ja,
Ja.
einfach einen festen Rahmen setzen und sonst
Ja, ich glaube, dann wären Niklas und ich schon allein mit noch 2 anderen.
rausschmeißen, ja. Nein, aber ich glaube, als Jugendtrainer kann man schon ein sehr schönes, interessantes Training gestalten, wo dann auch die Quatschköpfe gut dabei sind. Wenn man merkt, man hat zu viele davon, dann muss man halt deutlich mehr, vielleicht in größeren Spielformen trainieren, wo halt ganz viel Action ist, damit sie ruhig gestellt sind und weniger Wartezeiten dann
Klar,
haben.
absolut.
Ich habe nur eine Frage zum 1 gegen 1. Wie vermittelt ihr das den Kindern? 1 gegen 1? Lasst ihr viel 1 gegen 1 spielen? Nehmt ihr viel diese einzelnen Formen, die ihr auf den Lizenzen kennengelernt habt, wie nah am Flügel, weit am Flügel, Gegner am Rücken und so weiter? Oder wie vermittelt ihr 1 gegen 1?
Das machen wir tatsächlich unterschiedlich. Also mal nutzen wir Spielform dafür, mal nutzen wir wirklich diese statischen Übungen, wie wir sie auf dem C-Lizenzlehrgang trainiert haben, beziehungsweise auch kennengelernt haben. Was man halt sagen muss, vom Gefühl her ist es ja eine Art Konditionierung. Das heißt also, du hast eine gewisse Situation, zum Beispiel 1 gegen 1 auf dem Flügel länger Abstand. Und da gibst du ja, sag ich mal, den Kids Beispiele, Möglichkeiten an die Hand, wie kann ich diese Situation lösen? Natürlich ist es so, wenn ich das jetzt mehrfach wiederhole, dann sagen die Kids irgendwann, du weißt doch jetzt, wo ich hinlaufe, das ist doch total dämlich jetzt, diese Übung, macht doch keinen Sinn. Klar, das ist logisch, ne? Aber diese 1-gegen-1-Situation, wie gerade schon immer erwähnt, das ist eine Konditionierung. Und wenn ich es halt wirklich stetig wiederhole, es ist halt nun mal so, dass ja, das irgendwann, sag ich mal, in den Köpfen drin ist. Und das haben wir auch schon jetzt im Spiel gesehen, einfach, dass die Jungs das teilweise auch intuitiv da einfach anwenden. Das heißt also, wir nehmen erstmal die linke Seite, ne, langer Abstand, ich laufe schnell auf den Gegner zu, bin beispielsweise Rechtsfuß, laufe ja auf die Innenseite im Prinzip, lege den Ball weit vor und komme im Strafraum mit einem gezielten Inside los zum Abschluss. Ein Beispiel jetzt, ne? Also wir machen das gemischt, wie gesagt, einmal Spielform, einmal diese statischen Übungen einfach und damit haben wir eigentlich echt einen guten Erfolg gehabt bis jetzt. Genau.
Ich muss dazu sagen, dass wir bei uns, wir haben eine Bezirkssportanlage auch und wir teilen uns den Platz mit sehr, sehr vielen anderen Vereinen. Und wir selber sind auch vom Verein her so, dass wir sehr viele Kinder im Training haben und nur sehr wenig Zeit haben auf den Plätzen. Und dass wir für diese großen Übungen, die Niklas gerade angesprochen hat, da auch gar nicht so viel Zeit haben, dass wir uns in der Regel auch nur auf ein Platzviertel beschränken müssen mit 20 Kids, 18 bis 20 Kids sind wir im Durchschnitt. Und da arbeiten wir auch sehr, sehr viel mit den kleinen Toren. Wir haben immer die Bazooka-Tore, die stellen wir auf und bis wir da quasi die ganzen Spielformationen, die es da so gibt, auch gerade mit dem Ostwein, mit dem Spielbuch, wer es kennt, mit den Spielprinzipien arbeiten wir sehr viel. Und da kann man dieses auf die großen E-Jugendtore, was ja optimal wäre für die Spielform, können wir gar nicht so viel arbeiten. Das ist wirklich selten. Gerade vielleicht im Winter mal, wenn nicht so viele Mannschaften da sind, dann können wir das machen. Aber so im normalen Trainingsalltag, ja, ein Viertel des Platzes haben wir zur Verfügung. Und ja, da muss man schon kreativ sein.
Auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, ein Hauptproblem, ne? Zwischen Realität und Lizenz manchmal. Also in der Lizenz sind wir dann auf dem Flügel und haben 3 Leute und trainieren dann. Und in Wahrheit haben wir ein Viertel, wie du sagst, und 20 Leute und gar kein Tor zur
Richtig.
Verfügung vielleicht, ne? Und
Ja.
ich glaube, dass bei Lizenzen, je nachdem, welchen Dozenten man erwischt, es noch praxisnäher sein müsste. Im Leistungsbereich was ganz anderes. Wenn ich eine A-Lizenz mache, natürlich habe ich eine ganze Hälfte. Das ist, glaube ich, ganz klar, ne? Aber wenn ich jetzt eine D-Jugend habe, ich kenne das selber auch. Manchmal hatte ich auch nur ein Achtel vom ganzen Feld, ne? Und dann
Richtig.
mach mal. Und dann, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist. Ich finde das immer ganz witzig, dass Trainer so festgefahren sind oft und nicht entspannt, was Planänderung angeht. Sagen wir mal, du planst jetzt für ein Viertel und dann kriegst du aber doch nur ein Achtel, dann ist
Genau.
die Stimmung auf jeden Fall direkt im Keller.
Ja, und man hat ganz viel bei uns im Verein auch, gerade die Trainer, die neu angefangen haben, die jüngeren Jahrgänge, F-Jugend, E-Jugend, die einfach noch sehr, sehr euphorisch sind, was prima ist. Also wir sind ja auch Jugendleiter und wir beobachten das ja auch immer. Das ist richtig toll, wie die das machen. Aber es ist natürlich, was die Platzausnutzung angeht, sehr, sehr, ja, sehr, sehr, sehr wenig Platz sparen, sage ich. Jetzt komme ich gerade auf das Wort nicht. Sehr inflationär. Und das sieht aus wie im Sommerferiencamp teilweise bei uns, was natürlich sehr, sehr toll ist. Ja, es ist auch kaum Material in der Ballhütte immer noch drin, wenn Niklas und ich kommen. Das ist prima, aber es macht es natürlich für uns, die jetzt später kommen, die älteren Jahrgänge schwer, weil wir dann zum einen auch nur sehr wenig Platz haben zum Trainieren. Und wenn die dann endlich mal weg sind, die jüngeren Jahrgänge, dann stehen uns schon die aktiven Herrenmannschaften auf den Füßen, die dann auch auf dem Platz wollen. Von daher haben wir wirklich sehr, sehr wenig Zeit, da zu trainieren. Wir haben jetzt den Vorteil, wir haben schon ein paar Jahre Trainingserfahrung jetzt und wir können da auch, wie du gerade sagst, improvisieren. Wir improvisieren wirklich sehr, sehr viel. Da ist viel möglich und wir arbeiten sehr viel mit den kleinen Toren. Also es ist wirklich nur zum Abschlussspiel, dass wir mal die großen Tore nutzen oder einmal im Monat, dass wir eine vernünftige Torschussübung mit ins Training integrieren können. Oder was wir halt auch sehr oft machen, dass wir vor den Spielen am Wochenende, dass wir einfach, wenn wir da ein bisschen Zeit haben, das Aufwärmprogramm quasi so ein bisschen noch als Training nutzen. Das machen wir ganz, ganz häufig. Dann gucken uns die Kids zwar an, nach dem Motto, hey, heute ist doch Spieltag, wieso machen wir denn jetzt hier ein Training? Da sage ich, ja, jetzt haben wir einfach mal Platz. Ne? Jetzt geht mal zu dritt zusammen, jetzt übt mal einen Flugball, geht mal schön zum Mittelkreis und übt mal einfach zu dritt einen vernünftigen Flugball. Das ist wirklich sehr, sehr selten, dass wir in der Woche da auf der Anlage mal den Platz haben. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr haben wir noch parallel eine Mädchenmannschaft bei uns aufgebaut, die wirklich nirgendwo einen Slot gefunden hat, einen Trainingsslot, einen Platz bei uns. Da haben wir gesagt, komm, dann kommt bei uns halt mit drauf, dass wir zu unserem Platz Drittel hatten wir zu der Zeit, quasi bei uns noch mit drauf trainiert. Ja, und das ging auch. Ja, das ist natürlich nicht optimal, aber es hat funktioniert. Und ja, jedes noch so schlechte Training ist besser als gar kein Training, haben wir uns gesagt. Und eine Mädchenmannschaft für uns als Verein, das war eine richtig tolle Reputation auch. Und es geht.
Ich glaube, vielleicht ergänzen ganz kurz dazu auch noch, das größte Problem ist aber auch, sage ich mal, diese Konzentrationsspanne einfach, gerade in der D-Jugend. Das ist zwar klar bei der Lizenz, da hast du erwachsene Männer, die natürlich die Übung super mitmachen und alle konzentriert sind, aber auf dem Platz, wenn du halt diese Übung, sage ich mal, statisch wiederholst, wie David gerade schon meinte, dann ist der Letzte, sage ich mal, damit beschäftigt, den anderen irgendwie ins Ohr zu packen oder, ich weiß nicht, sich zu prügeln, was ist zu prügeln, also halt, ne, zu catchen, das ist ja in dem Alter normal, dass man sich so ein bisschen, ja,
Jetzt.
noch fetzt, genau richtig, catchen so ein bisschen und deswegen nicht immer ganz so einfach, wie es dann vermittelt auch wird, genau.
Dann kommen wir zu meiner vorletzten Frage. Vielleicht von jedem von euch eure zwei besten Hacks vielleicht oder zwei Dinge, die von Lizenz, ja, die nicht der Realität entsprechen, wo ihr aber Tipps habt, wie man es vielleicht gut lösen kann.
Ein Hack auf jeden Fall ist, muss ich sagen, das Problem ist wirklich in der Lizenz, wie ich es gerade schon angesprochen habe, ist erst einmal das Thema Konzentrationsspanne. Ne, auf dem Lehrgang wird das immer so dargestellt, so im Sinne von die Kids, die haben eine super Konzentration, die machen alle super mit. Und das ist halt einfach in der Realität überhaupt nicht so. Also die Jungs sind halt, es gibt halt Phasen, da sind sie wirklich super dabei, konzentriert. Und dann gibt es halt Phasen, ja, da sind sie wirklich überhaupt nicht konzentriert. Und gerade für diese Phasen, wo man halt als Trainer merkt, oh Scheiße, das geht gerade gar nicht, die Jungs sind total unkonzentriert. Gerade jetzt bei so technischen Übungen würde ich da einfach mich kurz fassen, kurz schließen, einfach sagen, gut, okay, ich merke einfach, die Übung funktioniert gerade einfach nicht so, wie ich es mir wünsche. Und ich schwenke jetzt um auf eine Spielform beispielsweise. Weil wenn wirklich alle Jungs, sage ich mal, in Bewegung sind, sich ja einfach generell, die Jungs möchten spielen. So, das ist halt der Hauptgrund, warum sie auch zum Training kommen. Und wenn man da einfach merkt, gut, okay, es klappt halt gar nichts gerade, dann würde ich einfach umschwenken in diese Spielform. Genau, David.
Ja, und was ich halt wirklich gemerkt habe zum Thema Pädagogik, wenn man als Trainer sich nicht immer selber auch zu wichtig nimmt und sich selber auch sprichwörtlich auf Augenhöhe begibt. Ja. Ich mache das ganz, ganz häufig, entweder vor der Gruppe oder wenn ich ein Einzelgespräch führe, dass ich mich auf Augenhöhe begebe, dass ich entweder mich zusammen mit dem Spieler hinsetze oder mich hinhocke und da mit den Kids dann rede. dass ich eine ganz andere Aufmerksamkeit bekomme, als wenn ich jetzt im Stehen mit großem Abstand da irgendwie versuche, was zu vermitteln. Das ist meistens funktioniert das also bei unseren Kids sehr, sehr schlecht. Und ich weiß nicht, wie es bei anderen Mannschaften ist, da wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und was ich jetzt auch vermehrt durchführe für mich, ist zum Beispiel, wenn ich eine Übung erkläre, wo verschiedene Positionen meinetwegen sind. Und ich in der Mitte stehe und die Kids sind so 30 Meter von mir entfernt und ich muss dann einfach laut schreien, dann hört sowieso keiner zu. Das heißt, ich rufe nochmal alle zusammen. Klar, dann geht wichtige Trainingszeit verloren in dem Moment. Aber ich rufe dann einfach nochmal alle zusammen, erkläre die Übung vielleicht zum zweiten oder zum dritten Mal, dann geht jeder wieder auf seine Position. Das finde ich effektiver, als wenn jetzt jeder schon an seinem Hütchen steht und ich dann laut schreien muss und sowieso kaum einer zuhört. Ja, das ist so ein Benefit, den ich für mich mitgenommen habe. Und ja, auf deine Frage, du meinst wahrscheinlich, was ich aus den Lehr oder was wir so aus den Lehrgängen mitgenommen haben. Da war so für mich das Wichtigste, was ich vorher nicht so beachtet habe, vielleicht auch wusste schon, aber noch nicht so beachtet habe, das ist einfach die Coaching-Punkte, so gewisse Coaching-Punkte, die ich bei den Kids ansetze. Das ist im Spiel zum Beispiel, achte ich jetzt sehr, sehr stark drauf, dass die Spieler, wenn die losdribbeln mit Ball, erst dann abspielen, wenn sie angegriffen werden. Ne? Das heißt, erstmal Gegner binden und dann den Ball abspielen. Das habe ich bis dahin noch nicht so gecoacht. Machen wir jetzt, Niklas und ich auch, intensiver. Und ja, das einfach. Und auch die Sache mit dem, wenn ich einen langen Abstand habe zum Abwehrspieler, auf den Abwehrspieler losrenne, dass ich da nicht anfange mit einer Finte oder ja, mit irgendeinem Trick, sondern da kein Tempo verliere, sondern dass ich meinen Stürmern sage oder den Spielern sage, in der Übung oder im Spiel, lauf durch, geh drauf, Tempo beibehalten, gar nicht da groß fintieren, sondern einfach nur Zug zum Tor. Das waren so die zwei wichtigsten Punkte, die ich einfach von dem Lehrgang mitgenommen habe.
Perfekt, dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Was sind die Wünsche und Ziele für euch persönlich für die nächsten Monate und Jahre?
Also ich sag mal, Wünsche und Ziele. Mir ist halt wichtig, und das ist David, denke ich, auch wichtig, die Ausbildung der Kids, dass sie einfach, sag ich mal, Fußball spielen können, dass sie einfach ja, einen Freizeitausgleich haben. Es ist halt nun mal so, dass das Ehrenamt aktuell ziemlich ausstirbt, weil einfach gerade jetzt so meine Generation, ich bin erst 24, und ja, das finde ich halt sehr schade, dass halt viele junge Menschen gar nicht mehr so auf dieses Pferd aufspringen. Gut, okay, ich möchte jetzt Jugendtrainer sein, ich möchte vielleicht einfach den Kids das bieten, was mir damals geboten worden ist, einfach ein Training, ein Trainer, eine Mannschaft, um einfach mein Hobby auszuüben. Von daher habe ich da jetzt keine großartigen, ja, fußballerischen Ziele mit der Mannschaft. Also klar, natürlich möchte man, ne, das Beste für seine Mannschaft und auch Spiele gewinnen. Und aber für mich ist wirklich einfach wichtig, die Ausbildung und dass die Jungs ja nicht irgendwann vielleicht auf der Straße landen und was anderes machen, was jetzt vielleicht nicht so gesellschaftsfördernd ist, sage ich mal. Das ist so, denke ich, mein Hauptziel und das macht mir auch am meisten Spaß. Genau.
Genau, ja, bei mir ist es ähnlich wie beim Niklas. Es war erschreckend zu hören, die Statistik, also wir haben den Jahrgang 2011, das ist der alte D-Jugend-Jahrgang, wir kommen jetzt ab Juli in die C-Jugend, dass in dem Bereich von aktuell 1,4 Millionen Kinder im Schnitt 900.000 aufhören. Und das finde ich sehr, sehr erschreckend. Ich merke das auch jetzt, also mein Sohn ist ja auch in der Mannschaft, ich merke das wirklich, dass da jetzt andere Interessen so langsam kommen in dem Alter. Die Kinder wirklich, ja, vielleicht auch andere technische Sachen dem Sport vorziehen, sich weniger bewegen. Und da wäre halt mein Wunsch wirklich auch, dass unsere Mannschaft, die ich jetzt nun wirklich seit Bambini-Alter betreue, dass die so zusammenbleibt, zumindest im großen Teil. Gar nicht großartig. Jetzt, wir müssen da nicht in sonderlichen Ligen aufsteigen, sondern einfach so sportlich erfolgreich, wie es aktuell ist, zusammenbleibt, Spaß am Sport habt und wie Niklas schon sagt, da wirklich auch das Gemeinschaftsgefühl so im Vordergrund stellt. Das wäre so der erste Wunsch. Und der zweite wäre, wir haben es ja angesprochen, wir sind ja auch bei uns im Verein in der Jugendleitung, haben da jetzt in den letzten Jahren vieles vorangebracht. Und der Verein war so ein bisschen im Winterschlaf, weil einfach die alte Generation nicht mehr konnte, sich zurückgezogen hat und da wirklich sehr, sehr viele Bereiche brachgelegen haben bei uns im Verein und Niklas und ich da vieles auf den Weg gebracht haben, dass das einfach so für die Zukunft weiterläuft und die Impulse, die wir gesetzt haben, von anderen Personen vielleicht auch aufgegriffen werden und da ja einfach das ein oder andere Projekt auch vernünftig weiterbetrieben wird. Insbesondere unsere Mädchenmannschaft, das ist noch nicht so am Laufen, wie wir uns das vorstellen, dass das vielleicht für die neue Saison ja, uns weniger graue Haare bereitet.
Auf jeden Fall.
Ja.
Genau.
Ja, dann herzlichen Dank für die Einblicke. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, mit euch über die Trainerlizenzen zu sprechen und generell über Jugendfußball. Also vielen lieben Dank für eure Zeit.
Ja, vielen Dank zurück. Also war super, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, vielleicht können wir dich da auch mal begrüßen bei uns im Podcast. Schauen wir mal. Ne? Ja, super.
Genau,
Immer
Markus, ja.
gerne.
Bist herzlich eingeladen. Vielen Dank. Und wir haben auch noch ganz viele Fragen an dich auf jeden Fall als Amateure.
Dazu dann bei der nächsten Folge. Vielen lieben Dank nochmal und dann sind wir raus. Tschüss.
Ciao.
Ciao.